Cancel Culture. Was darf man heutzutage noch sagen? Wieso Leute wie Bill Gates eigentlich nur Glück hatten? Und warum wir unsere dunkle Seite konfrontieren müssen?
Und damit herzlich willkommen zur Folge 9 von Laute Gedanken. Im neuen Jahr 2024 sind wir endlich wieder am Start. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal wieder, wie immer, ein bisschen entspannt an. Tom, freut mich, dass wir wieder hier sitzen. Wie geht's dir?
Freue mich auch, Luis. Cool, dass wir wieder zurück sind und auch, wie wir gesagt haben, im Januar wieder zurück sind.
Ja.
Bisschen später als gedacht, aber da sind wir jetzt und frohes Neues an euch alle noch, auch wenn es ein bisschen spät ist. Mir geht's gut. Ich war jetzt irgendwie 2 Wochen ziemlich krank direkt. Ich habe so die erste Woche ziemlich gut Sport gemacht.
Ich würde auch sagen, das ist eigentlich der einzige Grund, warum wir so spät sind.
Eigentlich ist der einzige Grund, eigentlich ist meine Schuld. So. Ja, ich nehme auch die volle, maximale Eigenverantwortung, übernehme ich dafür auch.
So wie wir es gelernt haben,
perfekt. Genau, ich implementiere das direkt. Nee, also ich bin eigentlich ziemlich gut ins neue Jahr gestartet, habe viel Sport gemacht, direkt ganz gut so in die Arbeit reingekommen. Und dann hat es mich irgendwie voll erwischt. Ich glaube, also meine ganze Familie war auch krank, auch so nach Silvester. Irgendwie waren wir dann alle da flach.
Ja.
Und ja, jetzt halt irgendwie 2 Wochen auskuriert. Jetzt geht es ja wieder besser. Ja. Wenn meine Stimme sich noch so ein bisschen cranky anhört, dann sind das die Nachwehen davon. Sonst geht es mir voll gut. Also ich freue mich auch mega, dass wir den Podcast wieder machen. Und wir hatten schon mal so ein bisschen eben vor der Aufnahme darüber gesprochen, was wir vorhaben dieses Jahr und dass wir ja uns auch hohe Ziele gesetzt haben, dass wir Lust haben, diesen Podcast weiter voranzutreiben mit euch, die ihr dabei seid und auch vielleicht auch ein bisschen regelmäßiger das Ganze mal zu machen, in 2 Wochen Takt,
ja.
Weil wir uns da einfach sehr viel...
Vielleicht sogar, ich stelle mal ein ganz ambitioniertes Ziel in den Raum und sage vielleicht sogar jede Woche. Ich glaube, das ist möglich, wenn wir das ein bisschen besser planen, aber auf jeden Fall regelmäßiger. Also das ist ja auch für euch cooler, wenn ihr euch darauf verlassen könnt, dass regelmäßig zu bestimmten Zeitpunkten wieder eine neue Folge kommt.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall unser Ziel für 24.
Genau. Aber wie geht's dir nochmal kurz, bevor wir jetzt hier richtig reinsteigen
thematisch? Also mir ist erstmal aufgefallen, dass es auch so voll der Klassiker ist, dass wenn man gerade mit dem Sport anfängt, so wie du es gerade erzählt hast, dann erstmal wieder krank wird und wieder komplett rausgekickt wird. Ja. Ich glaube, das kennen auch viele da draußen.
Guter Test direkt. Ne?
So. Ja, wirklich. Wie sehr wird es wirklich? Ne? Also, aber gut, mir geht's sehr gut. Bei mir läuft tatsächlich sowas wie Sport gerade echt sehr gut. Ich habe vor einem Monat knapp, also Ende Dezember, auch extra noch vor dem neuen Jahr, so damit das nicht ein Neujahrsvorsatz ist, sondern um zu sagen, nee, ich fange schon vorher an, wieder richtig durchzustarten. Das Ganze dann auch wieder sehr, sehr regelmäßig angefangen. Gehe jetzt auch so in der Regel 4-mal die Woche zum Sport.
Ja, stark.
Also das ist das und darüber hinaus, ich habe jetzt nächste Woche noch eine Klausur und Masterarbeit, Planung und sowas. Also es ist auch ein bisschen was ansteht. Trotzdem, ich bin echt sehr zufrieden, wie es läuft. Ausgeglichen. Alles gut?
Klingt gut. Siehst auch gut aus.
Ja, danke. Alrighty. Und ich würde sagen, damit starten wir einfach mal direkt ins erste Thema.
Genau, fangen wir direkt mal an. Also das erste Thema, was wir eingangs schon genannt hatten, war Cancel Culture und diese Frage in den Raum gestellt, was darf man heutzutage noch sagen? Ich glaube, das ist so eine Frage, die haben wir jetzt in den letzten Jahren alle schon mal gehört. Vielleicht auch von einem älteren Onkel oder Opa aus der Familie mal. Doch der Klassiker, das wird man auch noch sagen dürfen.
Ja.
Wir wollen das Thema heute einfach mal vielleicht so ein bisschen großflächiger behandeln, weil klar, es gibt diese allgemeinen Themen, Zensur, auch in den Medien, welche Rolle das spielt, welche negativen Auswirkungen das haben kann, vielleicht auch positive, das ja von allen Seiten anders beleuchtet, aber wir wollten es halt mal ein bisschen breiter beleuchten vielleicht.
Und auch einfach unsere Meinung mal so ein bisschen
und zu dem Thema. Meinung, genau.
Die auch sehr kontrovers sind.
Die sehr kontrovers, also bleibt dran und ich hoffe, wir werden am Ende nicht selbst gecancelt.
Ja.
Vielleicht mal ganz kurz, was beschreibt Cancel Culture einfach? Wir kennen es alle so den groben Begriff, aber beschreibt eigentlich so eine soziale Dynamik, bei der Personen, Gruppen, wenn sie irgendwas sagen, öffentlich kundtun, boykottiert werden, nicht mehr eingeladen werden vielleicht oder einfach sehr stark, harsch kritisiert werden für das,
was
sie sagen.
Genau, kritisiert werden auch sehr stark. Und so dieser Begriff Cancel Culture kommt ja auch daher, dass im Zweifel sogar versucht wird, dass jemand, zum Beispiel gar nicht mehr irgendwie sich äußern darf auf Social Media oder so, dass der Account geblockt wird oder alles, was eine Person dann von sich gibt, immer grundsätzlich abgestritten wird oder abgelehnt wird in gewisser Weise. Ne?
Genau, und ich glaube, der Ursprungspunkt war, dass es vor allem auf so sehr kontroverse Äußerungen bezogen war, dass man irgendwie, jemand hat was gesagt, das kann man doch gar nicht sagen und dann kommt die Mehrheit der Gruppe, die sich einig ist, das darf man nicht sagen und sagt, so nicht. Mhm. Aber mein Gefühl ist, und vielleicht deckt sich das ein bisschen mit deinem auch, dass es in den letzten Jahren irgendwie immer stärker wird. Also zum Beispiel nicht nur noch auf kontroverse Äußerungen, die vielleicht vor 5 bis 10 Jahren gar nicht so kontrovers gewesen wären, sondern auch so auf leichte Äußerungen, die sich so ein bisschen mehr positionieren in eine Richtung, die wenn vielleicht ein bisschen gegen die wenn man einfach eine Meinung hat, die ein bisschen auch gegen diese Mehrheitsmeinung geht,
ja,
dass man dann sehr schnell sehr komisch angeschaut wird. Das ist auch nicht unbedingt nur so im großen Kontext gemeint, irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir eine Talkshow anguckst und es geht um politische Themen, und auch so im Privaten, so, das ist ja auch so ein Gefühl, was sich bei Leuten so verfestigt hat. Der, wie man so sagt, der Meinungskorridor wird irgendwie enger, man darf vielleicht nicht mehr so viele Themen ansprechen.
Ja.
Dann wird von der Gegenseite eingeworfen, ja, okay, das ist ja trotzdem, und das interessiert mich ja auch als Jurastudent so,
ja,
von der Meinungsfreiheit vieles gedeckt, das stimmt auch, aber es gibt einen Unterschied, was rechtlich möglich ist und was so gesellschaftlich im sozialen Miteinander toleriert wird noch, ohne dass man das Gefühl hat, oh, das darf ich vielleicht besser nicht sagen oder ich halte lieber meine Klappe, weil sonst wäre ich komisch angeschaut.
100%.
Aber vielleicht ganz kurz, die Befürworter vielleicht dieser Cancel Culture sagen, okay, das ist notwendig, um diskriminierende und vielleicht ja sehr wehtuende, verletzende Meinungen und Äußerungen einfach mehr so in Schach zu halten und Leuten auch gar nicht mehr eine Plattform zu geben, so eine diskriminierende Kacke quasi kundzutun.
Ja,
das ist so deren Meinung.
Ja.
Eingangs, was hältst du davon?
Das ist halt ein sehr spannendes Thema, ne? Weil es ist, es ist eigentlich so vielseitig und es gibt da so viele unterschiedliche Unterkategorien. Ne? Wir können über, sagen wir mal, wenn wir politisch erstmal das Ganze betrachten, dann gibt es so rechtsextrem, linksextrem, irgendwas dazwischen und dann gibt es da ganz viele Meinungen, die man befürworten kann oder gegen die man sich aktiv aussprechen kann. Dann gibt es Sachen wie, weiß ich nicht, so Feminismus, ne, Pro, Contra, also will jetzt auch gar nicht alle aufzählen, aber auf jeden Fall gibt es da sehr, sehr viele Punkte, die man beleuchten kann und deshalb ist es eigentlich schwer, grundsätzlich darüber zu reden oder grundsätzlich zu sagen, das ist gut oder schlecht, weil es gibt Bereiche, wo das definitiv sinnvoll ist und auch gut ist, dass man sich dagegen ausspricht. Aktuell auch, ne, AfD ein ganz, ganz großes Thema, weil die, also dieses AfD-Verbot, viele Demonstrationen und Proteste, dass die AfD verboten werden soll. Und also das ist jetzt kein politischer Kommentar, das ist einfach die aktuelle Situation. Und ich finde es gut eigentlich, dass es diese Awareness gibt. Ich finde es gut, dass Leute auch sagen, ey, das, was du da gesagt hast,
ja,
das kann man nicht einfach so stehen lassen. Das stimmt nicht, das ist einfach, in Anführungszeichen falsch, aber wenn man es als falsch bezeichnet, ist ja auch schon wieder, gibt es eigentlich falsch bei Meinungen. Es ist ja immer eine Meinung, aber trotzdem ist es natürlich so, dass es viele Meinungen gibt, die einfach nicht so stehen gelassen könnten, wie sie formuliert wurden. Das an sich ja nichts Schlimmes. Das Problem ist, glaube ich, dass es so ein bisschen ausgeartet, das, wie du gerade gesagt hast, dass es von grundsätzlicher Einschränkung so extremistischer Sichten einfach so mittlerweile zu einem Punkt gekommen ist, wo jemand, der einfach nur seine Meinung sagt und jemand anders eine andere Meinung hat oder eine Gruppe eine andere Meinung hat, diese Gruppe plötzlich anfängt, diese Person zu attackieren, einfach nur, weil die eine andere Meinung haben. Und das ist dann halt schon gefährlich, so, weil dann fängt es halt wirklich an, sich über jede Kleinigkeit, dass wegen jeder Kleinigkeit ein großes Fass aufgemacht wird. Ich meine, mein Lieblingsbeispiel ist das Gendern. Gendern ist so ein Thema. Ich bin...
Jetzt wird es kontrovers.
Jetzt wird es extrem kontrovers. Denn ich bin eigentlich gar nicht... Also ich habe dazu nicht mal eine Meinung. Es ist mir eigentlich ziemlich egal, ob wir gendern oder nicht, so grundsätzlich. Ne? Das Problem ist nur, ich glaube, dass das Thema Gendern ist so ein klassisches Problem dafür oder ein klassisches Beispiel dafür, dass sich einfach auf die falschen Probleme konzentriert wird. Niemanden, also ich habe so auch Statistiken oder Umfragen dazu gesehen, dass irgendwie 70% der Bevölkerung Gendern ablehnen. Das ist viel zu, also nicht nur Männer, sondern auch Frauen und alle. Und dann irgendwie die 20%, denen ist das komplett egal und 10% sind dafür. So, ne? Also das ist halt so ein klassisches Problem, wo ich mir so dachte, das ist so ein großes Thema geworden, das aber eigentlich so wenig Bedeutung hat, weil...
So ein bisschen so ein Scheinproblem eigentlich.
Ja, ne? Irgendwie hat sich anscheinend eine Person oder mehrere Personen haben sich irgendwie zur Agenda gemacht, dass das jetzt ein Thema ist, das die adressieren wollen. das wurde so krass viel diskutiert und thematisiert, sodass jetzt Unternehmen und alle möglichen überall richtig vorsichtig sein müssen und so Unis zum Beispiel auch immer nur noch Studierende oder StudentInnen überall hinschreiben müssen. Ja. Was ja, also wie gesagt, ich finde es nicht schlimm, aber ich finde es einfach, dass die Energie und die Arbeit da einfach in die falschen Probleme gesteckt wird. Also ich, ja, du kannst du gerne mal deinen Punkt zu sagen, weil wie gesagt, es gibt auf jeden Fall Aspekte und Themen, wo dieses ganze Thema, wo viel diskutiert werden muss und wo dann bestimmte Sachen auch nicht so toleriert werden sollten, wie sie sind. Mhm. Aber sowas wie Gendern finde ich halt, also ist einfach die Energie in das falsche Ding gesteckt.
Sehe ich super ähnlich. Also du hast ein paar sehr wichtige Punkte, finde ich, genannt. Also einmal zu dem Gender-Thema, was mich daran am meisten stört, ist einerseits hast du halt, wie du gerade sagst, irgendwie so 70-80%, ich will mich jetzt nicht auf die genaue Zahl festlegen, da, die eigentlich das erstens nicht so interessiert, die vielleicht sogar dagegen sind. Und gleichzeitig hast du aber, wenn du dir, keine Ahnung, die Tagesschau anguckst oder jetzt auch in der Uni irgendwelche Texte anguckst, so öffentliche, offizielle Texte oder Formulierungen, Kommentare irgendwie, hast du halt diese Sprache da drin. Und was mich daran stört, ist halt, dass diese Verwendung von dieser Sprache einem so ein bisschen auferlegt wird. So, weißt du, das erfolgt so top-down. Und ich finde halt immer, ich meine, wir sind in einer sehr offenen Welt groß geworden hier. Wir haben alle irgendwie unterschiedliche Hintergründe. Und es ist sehr wichtig, dass man auch offen ist, auch für Veränderungen, auch so sprachlich. Es ist ja auch wichtig, dass man gewisse Dinge nicht mehr sagt oder dass man auch mal darüber nachdenkt vielleicht, oder da sind wir auch wieder bei diesem Cancel-Thema, dass man darüber nachdenkt, manche Wörter vielleicht nicht zu verwenden. Klar kann man das machen. Es kommt auch immer sehr stark darauf an, in welchem Kontext man das sagt und mit welcher Intention man das sagt. Aber ist ja prinzipiell eine gute Sache, dass man rassistische, diskriminierende Sex-Sachen nicht so anspricht, wie man es vielleicht noch vor 50, 60 Jahren gemacht hat.
Genau, da gibt es so, ja auch so Produkte oder so, die bestimmte Bezeichnungen hatten. Ich will das jetzt für den Podcast nicht unbedingt wiederholen, aber ne, ja, genau, ihr kennt zum Beispiel die Schaumküsse, die hießen früher zum Beispiel anders.
Ja, genau, die Dickmanns
heißen die heute. Die Dickmanns, die hatten früher noch einen anderen Namen.
Genau.
Dass man sowas cancelt, quasi ist ja vollkommen nachvollziehbar.
Genau, oder einfach, dass man dafür dieses Bewusstsein schafft in der Gesellschaft, da muss man auch nicht mehr viel canceln, dass man einfach sagt, ey, sag das doch einfach nicht mehr, sei halt nicht so blöd, um das zu sagen. Muss man ja nicht machen. Ja. Klar kann man sagen, vor 40, 50 Jahren habe ich es auch noch gesagt. Ja, okay. Also ich finde, wenn das jetzt irgendwie, keine Ahnung, meine Oma sagen würde und die kennt es, das ist eine andere Intention dahinter, das ist noch egal, so be it, aber ich meine mehr so in unserer heutigen Welt, unsere Generation, ist ja kein großes Bedürfnis mehr dafür, das jetzt so zu nennen.
Nee.
Außer wenn man halt vielleicht
vor allem, das
selber
ist auch
rassistische Intention hat.
Ja, das ist auch kein großes Ding. So, genau. Ne? Das ist ein Wort oder eine Sache oder für mich ist auch 50 so insgesamt. Aber das ist halt nicht so, dass es jeden Satz von dir im normalen Alltag
betrifft. Genau. Was ich da wie gesagt interessant finde, dass aber dieses Gender-Thema zum Beispiel so top-down kommt. Also du hast irgendwie ich hatte das Gefühl, es kommt dann von der Tagesschau beispielsweise, von irgendwelchen höheren Instanzen, die einem sagen, so spricht man jetzt. Mhm. Und gleichzeitig, und das finde ich das Absurde, sind so 80-90% im Raum, denken sich insgeheim alle, irgendwie geht mir das voll auf die Nerven, ich habe gar keine Lust, das so zu verwenden. Und was dabei passiert ist, es ist nicht so eine natürliche Veränderung von Sprache in dem Fall, wo sich irgendwann alle vielleicht, oder wo sich dann die bessere Verwendung von Sprache irgendwie durchsetzt, wie das halt bei besseren Ideen vielleicht ist, die moralisch akzeptierter sind irgendwie so, sondern das ist dann von oben nach unten. Und das ist halt so eine unnatürliche Weise, was bei voll vielen Leuten, bei mir auch, so das Gefühl hervorruft, irgendwie keine Lust dazu zu verwenden, wenn mir gesagt wird, verwende das doch jetzt bitte.
Ja.
So, und da fängt es dann an. Und ich glaube, ein Punkt, den du auch eben genannt hast aktuell, das ist dann auch eigentlich so sehr politische Themen natürlich, aber zum Beispiel die AfD, die jetzt gerade in aller Munde ist, wir können uns ja auch mal über dieses Thema kurz unterhalten. Was ich da extrem krass finde, ist eigentlich, und das ist überhaupt kein politischer Kommentar jetzt auch, wie du ihn meintest, aber dass man jahrelang eigentlich nicht zugehört hat verschiedenen Leuten der Gesellschaft, was deren Wünsche, Bedürfnisse sind, sage ich mal. Und ich glaube, das ist so ein Phänomen, was wir heute, ich habe heute mal morgen im Radio gehört, das passiert gerade in allen Ländern, in Spanien, Italien, überall wird es immer rechter, also immer mehr Rechtsruck. Und das ist schon eine sehr bedenkliche Entwicklung, wo ich auch denke, boah, krass, haben wir bisher noch nicht so erlebt zu unserer Lebzeit.
Ja.
Aber das kommt ja auch irgendwo her. Es ist ja nicht so, hä, what the fuck, wo kommt das auf einmal her? Sondern also meine Meinung jetzt, es kommt daher, dass wir uns jahrelang eigentlich, sobald jemand gesagt hat, das ist mein Gefühl zu dem und dem Thema, nee, darfst du nicht sagen, halt die Klappe so.
Ja.
Und das ist auch von den etablierten Parteien auch so gehandhabt worden und das ist auch in, keine Ahnung, politischen Talkshows so gehandhabt worden. Und das Wichtigere ist auch privat so oft gehandhabt worden, finde ich, dass man dann gewisse Themen, in dem Fall, wenn jemand vielleicht 2015, 2016 diese Partei gewählt hatte, dann nicht irgendwie gesagt hat, hey, warum machst du das? Dann erzähl doch mal deine Beweggründe dafür, was ja, finde ich, in so einer demokratischen Gesellschaft erstmal der erste Schritt wäre, Weil wenn ich finde, diese Partei ist zum Beispiel blöd oder bedenklich, dann möchte ich ja erfahren, warum macht diese Person das, damit ich vielleicht darüber offen diskutieren kann und diese Person ihre Meinung vielleicht ändern kann später, weißt du? Und das, finde ich, hat man halt nicht so gemacht. Und das ist auch so ein Phänomen von dieser Cancel Culture, in Anführungszeichen gerade, meiner Meinung nach, dass man halt sehr schnell Leute auch im Privaten wie im Öffentlichen für ihre Ansichten, sage ich mal, diffamiert und sagt, das darfst du nicht sagen, das ist doch völlig absurd.
Ja.
Gerade in Deutschland ist das ja so mit dieser Historie, die wir haben, sehr schnell so, was ich auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber wichtiger wäre es doch meiner Meinung nach zuzuhören erstmal und die Beweggründe der und der Person zu verstehen, um dann halt vielleicht deren Meinung verändern zu können, so wie ich es halt möchte, weißt du?
Ja, ja, vor allem aber auch diese Beweggründe, vor allem auch aus Sicht von anderen Parteien, wirklich auch mal ernsthaft aufzugreifen.
Genau.
Weil wenn zum Beispiel eine Partei wie die AfD wirklich die einzige Partei ist, also jetzt übrigens, jetzt ich bin kein in keinster Weise
Befürworter. Ich auch nicht, aber darum geht es ja jetzt gar nicht.
Also darum geht es nicht, aber ich meine nur, nicht, dass das jetzt irgendwie so aufgefasst wird. In keinster Weise Befürworter der AfD. Aber wenn jetzt jemand sich das Wahlprogramm von allen Parteien anschaut und einfach dabei rauskommt, dass sie für diese eine Person die AfD, vielleicht hat die so ein paar Kontroverse, also die Person guckt sich das an und denkt sich, ah, die haben auch ein paar kontroverse Punkte, so würde ich jetzt nicht hundertprozentig mit übereinstimmen, aber das große Ganze ist eigentlich genau das, was ich will und vor allem, was die anderen Parteien nicht bieten. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die anderen Parteien oder die politische Landschaft, also vor allem diese großen Parteien, CDU und so, die hören nicht mehr zu.
Genau.
Das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen AfD und den anderen oder weshalb die AfD in den letzten Jahren Zuwachs bekommen hat. Weil die Probleme der Leute aufgreift.
Ja.
Ne?
Was noch nicht heißt, dass sie dafür die guten Lösungen anbieten.
Nein,
erste Schritt ist dieses Zuhören.
Genau, ne? Weil die nehmen die Probleme auf, die zeigen auch so, ey, wir hören euch, wir wissen, was ihr für Probleme habt, dann liefern die sehr kontroverse Lösungen, die ich überhaupt nicht befürworte, aber das Ding ist, der erste Schritt ist eben, sie hören zu.
Ja.
Und das Gefühl haben, glaube ich, die einfach super viele bei den anderen Parteien überhaupt nicht. Und das ist dann der Grund, weshalb so Parteien plötzlich immer stärker werden. Ne, obwohl die dann, und das Problem ist dann, im Nachhinein oder jetzt aktuell, dass diese Parteien dann, je größer die werden, dann auch immer mehr ihre kontroversen Punkte ausleben können oder verfolgen können. Und dann wird es halt gefährlich. Und deshalb sind jetzt aktuell so viele jetzt aufgewacht und haben gemerkt, ey, die werden irgendwie immer stärker und die machen da in den Schatten und in irgendwelchen heimlichen Treffen ganz, ganz kranke Sachen oder planen da ganz, ganz krasse Sachen.
Das ist unangenehm.
Genau, da muss gestoppt werden. Aber das Ursprungsproblem liegt ja viel weiter vorne, weil vor ein paar Jahren war die AfD eher so eine Randpartei, so die war da, aber die hat keine ernst genommen und das war eben das Problem.
Genau das, und in erster Linie hat man ja dann auch die Interessen der Bürger, was ja leider, wie man gerade sieht, auch irgendwie 30-40% teilweise werden, halt da nicht ernst genommen. Das ist die am Ende dann wählen. Ne?
Genau.
Und ich glaube, um nochmal zu dem Thema mit dem Gendern und vor allem den Punkt, den du genannt hast, dass man sich auf die falschen, mit den falschen Problemen sich befasst, um darauf zurückzukommen, das hat auch sehr stark damit zu tun, weil, finde ich, diese etablierten Parteien, wie du es gerade genannt hast, sei es jetzt auch vor allem so eher so die linkere Seite, sich dann plötzlich mit Themen befasst hat, die eigentlich ja historisch gar nicht zu den Themen gehört hatten. Also soziale Gleichheit, irgendwie so soziale Gerechtigkeit und dass alle irgendwie gleiche Möglichkeiten haben, gleiche Chancen haben. Diese ganzen Probleme, die traditionell so einer eher linkeren Politik zugeordnet worden sind, mit denen haben die sich dann plötzlich gar nicht mehr befasst.
Ja.
Und das bietet dann natürlich, wenn man das unterdrückt und sich parallel mit diesen, wie wir es gerade mal so genannt haben, wie Scheinproblemen vielleicht befasst, Gender und Sachen, die eigentlich die Bevölkerung ja gar nicht so krass interessieren, in der Mehrheit meine ich jetzt, dann ist natürlich viel mehr Raum dafür, dass andere Parteien aufgreifen, die realen Probleme, die Leute haben.
Ja, genau.
Finanzielle Probleme irgendwie, Chancengleichheit und diese ganzen Themen, die eigentlich ja traditionell eher so linkere Themen waren.
Vor allem, die haben das
die halt jetzt auch der rechten Seite eher überlassen worden sind.
Ganz genau. Und die haben das vor allem auch nur so, wie du da sagst, so, die haben das so scheinbar aufgegriffen, indem die dann das Thema Gendern durchgesetzt haben, wo man denkt, ja, das ist doch ein Gleichberechtigungsthema. Aber das ist ein Gleichberechtigungsthema, das letztendlich keinen Einfluss oder, ich meine, kaum Einfluss auf das Leben von der Bevölkerung hat.
Genau.
Wie gesagt, die meisten fühlen sich jetzt eher so, als wird denen das aufgezwungen, dass denen irgendwie das Sprechen erschwert wird. Und deshalb ist auch klar, dass dann zum Beispiel die Leute auch mit den Erfolgen, in Anführungszeichen, die Parteien verzeichnen, weil so jemand, der das durchsetzt, verzeichnet das ja als Erfolg. Wir haben es geschafft, das durchzusetzen.
Ja.
Aber diese Erfolge führen ja dazu, dass die Leute sagen, ey, wo, was sind, ist das euer Ernst? Das sind die Probleme, die ihr euch, mit denen ihr euch befasst. Und dann gucken die eben, wie gesagt, nach Alternativen, und die AfD ist halt eine Alternative, wie der Name auch sagt.
Das stimmt.
Das sei aber keine gute Alternative, aber wie gesagt, manche Leute sind im Zweifel so unzufrieden, dass sie das dann einfach hinnehmen.
Auf jeden Fall. Und da ist wichtig, dass man einfach unserer Meinung nach einfach mal zuhört. Und vielleicht haben wir jetzt viel zu spät damit angefangen, oder sehr wahrscheinlich sogar, weil dieses Phänomen gerade in ganz Europa immer weiter anwächst und nicht nur in Europa.
Ja.
Aber das ist nach wie vor sehr wichtig, dass man vor allem jetzt dann zuhört und nicht weiterhin diesen Kurs fährt irgendwie, das ist absolute Scheiße, das darfst du nicht vertreten.
Genau.
Sondern jetzt mal anfängt, okay, was sind denn eure Meinungen? Weil wenn man das Ruder jetzt irgendwie umschwenken möchte wieder, sollte man jetzt anfangen zuzuhören. Ich finde, das ist so die sehr interessante politische Seite.
Da, ich will noch einen auf diesen Punkt, weil das ist auch der Punkt, weshalb ich so ein bisschen, ich habe so leichte, also metaphorische Bauchschmerzen, wenn ich die ganzen Proteste und die Forderung nach einem AfD-Verbot sehe, weil das genau das Problem ist. Weil genau das schafft das Problem, dass wir, also stärkt das Problem, das wir jetzt schon haben.
Absolut.
Es verhärtet so krass die Fronten. Die Leute, die die AfD wählen oder pro AfD sind, haben jetzt so ein klares Feindbild auch.
Natürlich.
Ne, wenn die sagen, okay, jetzt anscheinend wir gegen die anderen.
Ja.
So, das stärkt die ja noch viel mehr. Und aus rein rechtlicher, politischer und Gesetzgebungssicht ist es ja auch gar nicht so eindeutig, ob so ein AfD-Verbot tatsächlich auch durchgesetzt wird. Man kann in Deutschland demokratisch, deshalb gibt es dieses System, man kann Parteien nicht einfach verbieten.
Ja.
Das muss rechtlich geprüft werden von entsprechenden Institutionen, und basierend darauf muss entschieden werden, ob es die gesetzliche Grundlage gibt, diese Partei zu verbieten.
Ja.
So, wenn die das jetzt anstoßen, aber das scheitert, dann hat die AfD also noch mehr Pulver, mit das sie rumschießen kann, weil sie jetzt noch sagen können, ey, wir wurden sogar versucht zu unterdrücken, aber wir haben es trotzdem geschafft.
Das spielt ja voll in die Karten.
Das ist richtig gefährlich gerade. Ja. Ne? Und deshalb muss man da echt aufpassen, wie man das Ganze jetzt hier aufzieht. Und also wie gesagt, diese Proteste und so, ich finde das, also an sich ist es eine gute Sache, dass man diese sich gegen etwas ausspricht, was offensichtlich extrem rassistisch ist und also gar nicht geht. Aber die Art und Weise ist halt die falsche, finde ich. Weil man müsste, wie du sagst, viel mehr zuhören.
Ja.
Man müsste, also unabhängig von den rassistischen Punkten, aber die AfD wird nicht nur wegen rassistischen Punkten gewählt, sondern weil die auch noch andere Agenda
natürlich haben. Natürlich, das ist ein bisschen das Problem dabei. Das ist halt super breit, ist von den Themen.
Ja.
Leider auch sehr viele Themen dabei sind, die echt schlimm sind, wo ich sagen würde, boah, wenn die jetzt an der Macht wären, hätte ich echt sehr krasse Bedenken, hätte ein bisschen Angst auch. Gleichzeitig sind aber auch Themen dabei, wie wir eben meinten, die einfach nicht aufgegriffen worden sind, die realen Sorgen und Ängste der Bürger eben auch sich damit befassen.
Ja.
Und ich glaube, nicht nur, wenn die jetzt erfolgreich wären, wenn die erfolglos wären damit mit so einem Parteiverbot, sondern auch, wenn sie erfolgreich wären damit. Ne?
Mhm.
Überleg dir mal dann, also diese ganzen Leute, die dann jetzt wählen würden, die holt man ja nie wieder zurück. Also
stimmt.
Was macht man mit denen? Das kommt dann zu so vielen Unruhen gesellschaftlich, und es ist halt keine Ursachenbekämpfung, es ist halt so Symptombekämpfung. Das ist wie bei einer Krankheit, du kannst halt nicht einfach immer den Deckel drauf und ja, komm, jetzt mach ich ein Pflaster drauf. Musst halt irgendwie gucken, warum kriegst du die ganze Zeit Wunden auf der Haut? Wo kommt das her? Und ich glaube, an dieses Problem ist man halt viel zu lange nicht gegangen, und das tut man jetzt auch nicht, indem man halt sich, wie du gerade meinst, das ist ein wichtiger Punkt aktuell, dann mit solchen Ideen befasst, lass die einfach verbieten.
Also
ich verstehe die Intention dahinter, aber das ist ein bisschen Wunschdenken, weil diese ganzen Leute, die sie wählen, die diese Ansichten haben und auch die dann an der Spitze da stehen, die holt man ja nicht zurück, indem man jetzt sagt, ach komm, verbieten wir einfach uns gut und jetzt wählt wieder fein die anderen Parteien.
Ja.
So läuft das ja leider nicht. Vielleicht um nochmal so ein bisschen auch auf so kulturelle Aspekte von diesem Cancel Culture-Thema kurz zu kommen. Wir haben uns auch so oft über das Thema so als schon Eigenverantwortung auch in der letzten Folge nochmal unterhalten und wie sehr man eigentlich selbst dafür verantwortlich ist, was man erreichen kann im Leben. Und dazu finde ich, ist ein Thema auch so ein bisschen, was man oft bei diesem Cancel Culture-Thema hört, so Facts don't care about your feelings. Also, dass man, wenn man mit irgendwelchen Ideen konfrontiert wird, politisch, egal was, auch privat, dass man dann sagt, nee, das darfst du nicht sagen, weil ich fühle mich jetzt, wenn ich das höre, irgendwie verletzt oder ich fühle mich jetzt angegriffen. Und das ist dann der Grund dafür, dass man das untersagt. Und ich finde das eigentlich auch eine sehr komische Entwicklung, auch so im Privaten, weil Diskussion und Diskurs, auch was wir jetzt gerade machen, über Themen sprechen, ist klar, dass wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Ja. Ich meine, gut, wir sind jetzt vielleicht ähnlich in vielen Dingen, über die wir nachdenken, aber wir können auch mal verschiedener Meinung sein.
Ja.
Und dann kann es auch mal bei einem Punkt vielleicht ein bisschen knallen, wo man sagt, nee, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, die passen nicht übereinander gerade.
Ja.
Aber dann lass doch darüber sprechen.
Genau.
Wenn ich dann sage, boah, das ist ein heikles Thema gerade, da geht's mir, es geht mir ganz nah. Natürlich gibt es so Themen, wo man dann unter Freunden sagt, ja, lass mal nicht drüber sprechen. Mhm. Aber ganz ehrlich, das führt dazu, dass in dem Fall wichtiger ist, wie ich mich fühle, was ich für Empfindungen habe, meine emotionale Innenwelt, als dass man über Facts, über Tatsachen spricht, über was kann man besser machen in der Welt so und warum, nur wenn man darauf verzichten möchte, dass es mir dabei schlecht geht. So, was findest du zu diesem Punkt? Was
hältst also,
du
davon? Das ist absolut, bin ich voll bei dir und ich finde es auch super, also deshalb macht mir unser Podcast zum Beispiel auch sehr viel Spaß, weil wir ja einfach sehr aktiv diskutieren, weil wir wählen uns dann natürlich im Voraus bestimmte Themen aus. Aber wir sprechen nicht ab, wie wir darüber denken.
Nee.
Wir haben das Thema, wir setzen uns das fest und dann reden wir darüber. Und manchmal haben wir auch unterschiedliche Sichten.
Mhm.
Aber ich glaube, auch im Podcast kommt das auch raus, dass wir im Endeffekt nicht so Fronten haben, die aufeinandertreffen und da kommen wir jetzt nicht weiter, sondern das ist ein Austausch.
Ja.
Und ich glaube, so sollte es auch sein, dass man eben nicht Angst hat, mit Leuten über seine Sichten und Meinungen zu reden. Natürlich kann man die ändern. Aber es muss auch gar nicht unbedingt das Ziel sein, weil ich glaube auch, dass ein Problem in so Diskussionen und Unterhaltungen bei vielen Leuten das Gefühl oder das Streben danach zu gewinnen ist. Dass man eine Diskussion hat und dass man erst aufhört oder dass
gewonnen hat.
Genau, wenn man die andere Person überzeugt hat.
Ja.
Ne? Und das sollte bei gesunden Diskussionen gar nicht das Ziel sein. Es geht einfach darum, verschiedene Informationen, die man vielleicht hat, die die andere Person nicht hat, zu diskutieren, Sichtweisen und so weiter, Erfahrungen und so weiter. Und ob die Person dann ihre Meinung ändert oder nicht, ist ja ihr überlassen. Aber man sollte einfach heutzutage nicht die Fähigkeit verlieren, einfach objektiv oder relativ neutral über Sachen zu diskutieren. Und vor allem, das war auch ein Punkt, den du gerade genannt hast, dass man auch ehrlich sein darf. Mit vor allem mit Personen im privaten Bereich, mit Freunden, Familie oder ähnliches. Oder auch einfach mit, also müssen ja auch nicht gute Freunde sein, aber dass man auch einfach keine Angst haben sollte, zu sagen, was man denkt.
Mhm.
Ne, weil ein Punkt zum Beispiel, da hatte ich eben genannt, dieses Thema Bodyshaming und sowas.
Mhm.
Da ist ja auch sowas, zum Beispiel zu sagen, ich bin fett oder du bist fett, ist ja ein No-Go eigentlich. Also das ist ja so, weil man sich eben emotional verletzt fühlt. Und ich meine, das kommt auch immer darauf an, wie man das sagt.
Ja, natürlich. Ne?
Aber wenn ich dir jetzt, also ich gucke dir, wir haben uns irgendwie, oder andersrum, 4 Monate nicht gesehen.
Weihnachtszeit hat mir gut getan.
Genau, und, ne, und wir treffen uns wieder und du sagst so, ey, fett bist du geworden. Sondern dann fühle ich mich natürlich erstmal verletzt. Aber weißt du, was das Ding ist? Diese Verletzung stößt viel mehr Veränderung an, als zu sagen, ey, gut siehst du aus.
Ja.
Weil wieso sollte ich was ändern, wenn du sagst, ich sehe gut aus?
Mhm.
Ne? Ich finde, das ist viel wichtiger, ist ehrlich zu sagen, was Sache ist und halt mit einer guten Intention natürlich, nicht beleidigend, aber mit einer guten Intention. Und wenn die Intention gut ist, dann darf man das doch auch bei der Sache nennen. So, keine Ahnung, ich finde es halt manchmal einfach albern, Sachen zu umschreiben, um Leute nicht zu verletzen, aber damit langfristig den Personen eher zu schaden.
Genau.
Das ist so die Entwicklung, die wir auch rein gesellschaftlich in den letzten Jahren immer mehr haben, auch in Bezug auf, ich glaube, da wird auch immer wieder kritisiert, wie Kinder erzogen werden, dass das alles viel zu flauschig und viel zu abgeschottet und geschützt und bloß nichts.
Safe Space.
Genau, bloß nichts Kritisierendes sagen.
Ja.
Aber am Ende des Tages, wenn man nicht, also Kritik fördert ja Wachstum und Entwicklung. Wenn du niemals kritisiert wirst oder dir niemand ernsthaft sagt, ey, das hast du scheiße gemacht oder ey, du kannst das viel besser, was ist los mit dir?
Mhm.
Ne? Dann hast du ja auch keinen Anreiz, etwas zu ändern. Und,
diese
emotionale Reaktion im ersten Moment, dass man verletzt ist, dass man vielleicht sauer ist auch, wenn jemand einem etwas sagt, was man nicht gerne hört, ist eigentlich ja so wichtig, weil sie wirklich zu Treibstoff wird, um dann wirklich was zu machen. Wenn du mir sagst, ey Bro, so unter uns, ey, du hast echt zugenommen, so was los, ne? Dann sag ja, Weihnachten, bla bla bla, aber in dem Moment ist das dann auch gut. Aber glaub mal, wenn das jetzt so wäre und wir verabschieden uns und ich gehe nach Hause und ich denke weiter drüber nach und glaub mal, am nächsten Morgen gehe ich als erstes ins Gym.
Ja, genau.
So, wenn du im Voraus gesagt hättest, ey, alles gut.
Steht dir die extra 10 Kilo.
Einfach auch nichts dazu zu sagen. Ich meine, auch nichts sagen ist jetzt im Zweifel bei guten Freunden oder Familie, ist den Hilfe zu verwehren.
Ja, das stimmt.
Ja. Das ist ja wichtig. Und ich finde einfach, dass man dafür offen sein sollte, dass man nicht Angst haben sollte, Leuten die Wahrheit zu sagen. Und Wahrheit, das Ding ist, Wahrheit bildet ja auch Vertrauen. Wenn du weißt, dass ich dir zum Beispiel sagen würde, wenn du scheiße aussiehst, dann weißt du auch, dass das erstens gut gemeint ist und zweitens, dass ich auch was Gutes für, also gute
Intention
habe dahinter. Ja. Ne? Wenn du aber weißt zum Beispiel, es fällt dir selber auf, so, dir geht es gerade nicht so gut, du siehst gerade nicht so gut aus, aber ich würde dir das niemals, ich sage dir das nie, dann weißt du auch so, also in gewisser Weise führt das dazu, dass man nicht so ein starkes Vertrauen hat und nicht so sehr die Meinung einer Person wertschätzt, wie wenn die Person einfach ehrlich ist.
Ja.
Und das, ich glaube, das ist ein Wert, diese Ehrlichkeit ist ein Wert, der durch dieses ganze vorsichtig sein, im Zweifel Angst haben, also im Großen, in der Öffentlichkeit Angst haben, gecancelt zu werden, halt ein großes Problem geworden ist. Und ich glaube, deshalb ist es auch, gibt es diese Gegenbewegungen, Beispiele wie Andrew Tate, David Goggins und so, die einfach ganz krass, ohne darüber nicht darüber nachzudenken, aber ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wie Leute sich fühlen, die Wahrheit sagen, so, ihr seid, also so ein David Goggins, ne, so stay hard, ihr seid verweichlicht, macht was aus eurem Leben, ihr hängt alle nur rum. Das Ding ist, warum hat der irgendwie 5 Millionen oder keine Ahnung wie viele Millionen Follower auf Insta oder sonst wo?
Leute brauchen diese Message.
Genau, weil das halt ehrlich ist, weil das einfach die Wahrheit ist, weil niemand anders sonst den Mut hat, das zu sagen, und genau deshalb bleiben die Leute dann und folgen dieser Person, weil sie wissen, der Typ ist einfach ehrlich zu mir. Der Typ pusht mich und führt dazu, dass ich besser werde. Ja?
Und ich finde genau das super interessant, weil jeder von uns hat so ein inneres Gefühl von seinem eigenen Potenzial. Das hat man schon mal irgendwann so ein bisschen geschmeckt. Also wenn man irgendwie sportlich oder in der Uni, bei der Arbeit, egal was. Man hat Potenziale und das merkt man auch selbst. Und es ist manchmal sehr wichtig, gerade in Zeiten, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, wo man sich vielleicht ein bisschen gehen lässt, egal was, dass andere Freunde oder auch Leute, die vielleicht nicht so gute Freunde sind, egal was, so wird man ja auch zu guten Freunden vielleicht, genau durch diese Vertrauensbasis, die du eben beschrieben hast, dass diese Leute, die das Potenzial auch in dir erkennen, dass die dann auch genau dazu was sagen. Also sagen irgendwie, ey, du kannst doch mehr, mach doch was so. Du musst dich nicht so gehen lassen. Achte mal ein bisschen auf deine Gesundheit. Oder wenn du jetzt jeden Abend irgendwie 2-3 Bier trinkst, würde ich auch sagen, Bro, du warst doch schon mal viel besser dabei. Warum machst du das denn gerade? Also auch da wieder, das ist super wichtig, finde ich, hast du eben auch gut gesagt, mit der Intention, die dahinter steckt. Wenn ich es einfach nur mache, weil ich irgendwie mich, das ist sehr toxisch, weil ich mich besser fühlen will und dir sagen möchte, wie schlecht du bist, natürlich, das ist kein guter Freund. Aber wenn ich das sage, weil ich möchte, dass es dir besser geht, dann ist es voll notwendig. Und wie du gerade beschrieben hast, diese Leute haben deswegen Erfolg, also David Goggins, Andrew Tate, egal, Jordan Peterson, egal was, weil die genau diese, in Anführungszeichen, Wahrheit mal aussprechen und weil Leute, also junge Leute wie wir auch, genau danach uns sehen, also nach diesen Messages, die mal so richtig knallhart formuliert zu bekommen, weil im Alltag das oft so beschönigt wird, weil das immer so, immer so wischiwaschi darum rumgesprochen wird. Und das ist extrem gefährlich und führt dazu, dass man seine eigenen Potenziale auch im Zweifel, gerade in Zeiten, wo es einem vielleicht mal nicht so gut geht und wo man die so ein bisschen hinten im Keller irgendwie packt, dann gar nicht erleben wird, so wie die sich entfalten können. Weil andere Leute einem nicht sagen, was Sache ist.
Weil man es auch genau in dem Moment braucht.
Genau.
Weil, wie gesagt, es hilft einem in dem Moment nicht, wenn jemand einfach super nett ist und sagt, oh, kann ich dir irgendwie helfen, blablabla, sondern indem man muss, manchmal im Leben braucht man einfach einen Arschtritt. Es ist einfach so. Manchmal hat man einfach so ein Loch, wo man drin sitzt und man braucht jemanden, der einen daraus zieht. Und das geht manchmal geht es nicht durch nett und höflich sein. Manchmal muss einfach jemand sagen, hey, krieg mal jetzt deinen Arsch hoch. Ne? Mhm. Und das ist so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, wenn die Intention passt, dann gibt es nichts Besseres, weil das die beste Art von Fürsorge ist.
Ja, genau. Ne?
Weil es eben zeigt, es ist mir wichtig, wie es dir geht und was aus dir wird. Mhm. Und manchmal erfordert das eben, dass man Klartext redet.
Ich finde, damit haben wir das Thema Cancel Culture ganz gut und sehr breit auch thematisiert. Und ihr seht, wir sind von diesem eher so politischen, medialen Thema wieder sehr privat geworden.
Ja.
Und das ist aber genau das. Also es fängt immer eigentlich auch im Privaten an. Und es geht immer auch darauf zurück, wie wir auch in der letzten Folge des letzten Jahres gesagt haben, wie ehrlich zu sein, zuzuhören, die Sachen auch mal klar auszusprechen. Und wenn man das schon im Privaten so anfängt, unter sich, unter Freunden, unter Bros, unter in der Familie, egal was, ja, dann kann es auch besser werden im größeren Kontext und dann kann es auch irgendwie politisch besser werden und so weiter. Also ich glaube, das kann man halt nochmal mitnehmen, wirklich zuzuhören, wirklich, und sich nicht so krass auf irgendwelche Meinungen, die man auch medial vielleicht hört, zu verhärten, sondern einfach mal diesen Diskurs wieder im Alltag suchen mit Leuten. Und damit sind wir auch schon bei Thema 2. Das haben wir genannt, wieso Leute wie Bill Gates eigentlich nur Glück hatten. Ich habe das Thema jetzt vor ein paar Tagen rausgesucht, weil ich über ein Buch eigentlich so als Aufhänger mal sprechen wollte mit dir, das ich vielleicht sogar schon mal in einer Folge kurz genannt hatte. Mhm. Wenn ich das vielleicht im August, September, erinnere ich mich nicht ganz dran. Das heißt auf Englisch Outliers, The Story of Success, und das ist von einem Autor, der Malcolm Gladwell heißt. Also kann ich super empfehlen, habe ich vor einigen Jahren gelesen und mir sind da so ein paar Messages im Kopf geblieben. Ich musste mir auch noch ein paar Kernbotschaften von dem Buch nochmal raussuchen, ehrlich gesagt. Outliers heißt, also dieses Wort beschreibt Leute, die weitaus mehr erreichen als der Rest. Sie liegen außerhalb der großen Masse. Ausreißer, genau. Und Malcolm Gladwell beschreibt in dem Buch eigentlich, welche Faktoren für Erfolg, für den Erfolg von Menschen, die so sehr Großes geschafft haben, diese Ausreißer in der Gesellschaft, eigentlich eine große Rolle gespielt haben. Mhm. Und ich meine, wir haben bisher in vielen Folgen oft über dieses Thema Eigenverantwortung und die Kraft, aus sich selbst heraus irgendwie Dinge zu schaffen, gesprochen. Mhm. Haben das vielleicht aber manchmal dann auch, weil in dem Buch geht es darum, vielleicht ein bisschen zu einseitig beleuchtet. Also es geht eben nicht nur, das ist seine These, darum, dass man Dinge selbst schafft und aus sich selbst heraus hinkriegt, sondern es gibt sehr viele Faktoren, die man gar nicht so direkt am Anfang sieht. Dazu gehört auch, wie wir im Titel gerade genannt haben, Glück zum Beispiel, die am Ende einem zu Erfolg verhelfen. Und er fängt an, und da geht es auch bei dem Bill Gates-Thema darum, über eine Regel, die 10.000-Stunden-Regel. Und seine These ist, dass wenn ich eigentlich eine Sache meistern will, egal in welchem Gebiet, ob es bei dir jetzt YouTube-Themen sind, ob es bei mir jetzt meine Staatsexamen ist gerade, ob es irgendeine Arbeit ist, ob es ein Hobby ist, Schach, egal was, brauche ich so im Schnitt 10.000 Stunden, um die Sache gut zu meistern. Mhm. Diese 10.000 Stunden, das ist so ein Aufhänger einfach, muss ich mich dieser Sache richtig krass widmen und erst danach werde ich wirklich diese Sache meistern. Und auf diesem Weg dahin gibt es aber viele Faktoren, die meinen Erfolg trotzdem noch begünstigen. Und ein Beispiel war eben bei Bill Gates, also Gründer von Microsoft und irgendwie Programmierer, Computerfreak, der aber in seinen Kindheitszeiten auch Glück hatte, auf einer gewissen Uni zu sein und schon sehr früh, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Kindern, mit Computern dadurch in Kontakt zu kommen.
Ich glaube, das war sogar Schule.
Schule, genau. Ja, ja. Ich glaube, in der 8. Klasse war das.
Ja, genau.
Dass er schon sehr, sehr früh und danach auch in der Uni immer wieder Glück hatte, irgendwie gefördert zu werden in dem Bereich. Weil das war eben zu der damaligen Zeit nicht selbstverständlich, dass man so Zeit mit Computern in Kontakt kam.
Genau.
Heute hat das jeder, aber damals eben nicht. Und das beschreibt er zum Beispiel. Und das Gleiche bei den Beatles, die uns auch alle im Begriff sind, die haben damals in Hamburg in Deutschland 8 Stunden ihre Songs gespielt, mussten Geld verdienen für ein Publikum, was mega klein war. Aber auf diesem Weg dahin haben sie jeden Tag diese Erfahrung gesammelt.
Mhm.
Und es war im Endeffekt natürlich harte Arbeit, aber es war auch wieder so ein bisschen die glückliche Fügung, dass sie da die Stage bekommen haben, spielen konnten, ihre Musik machen konnten. Und noch ganz kurz ein anderes Beispiel, und dann können wir darüber vielleicht mehr quatschen, ist, was ich sehr interessant fand, beschreibt dann anhand eines Beispiels, welche Rolle eigentlich es spielt, in welchem Monat von einem Jahr du geboren bist.
Ah, okay.
Ich lese einfach mal kurz vor, weil ich es noch rausgeschrieben habe.
Ja.
Gladwell untersucht in dem Buch, wie der Geburtsmonat eines Menschen Einfluss auf seine Erfolgschancen haben kann. Insbesondere bezieht er sich auf das Datum für die Eignungstests im kanadischen Eishockey.
Okay.
Und argumentiert darin, dass Kinder, die im ersten Teil des Jahres geboren sind, also irgendwie Januar, Februar, März, aufgrund des Altersunterschieds möglicherweise einen Vorteil bei der Entwicklung von Eishockeytalenten haben.
Mhm.
Es ging also im Endeffekt darum, wenn du jetzt, keine Ahnung, 96 im Januar geboren bist und ein anderes Kind ist 96 im Dezember geboren, bist du schon viel, viel weiter körperlich, wenn du gerade im Jugend-Eishockey spielst, als dieses Kind, was eigentlich ja fast ein Jahr jünger ist als du. Und trotzdem spielt er in der gleichen Liga. Dadurch bist du körperlich, physisch schon viel, viel stärker, du bist schon weiter. Du wirst anders entdeckt vielleicht, weil du besser bist schon.
Mhm.
Du wirst auch dann mehr gefördert und im Umkehrschluss hast du auch viel mehr Möglichkeiten nachher. Und das hat im Endeffekt damit zu tun, dass du einfach glücklich warst, im Januar geboren zu sein und nicht im Dezember.
Ja, stimmt.
Ja, fand ich sehr interessant, so als Aufhänger mal.
Ist auch übertragbar auf jede andere Sportart, ne?
Mhm.
Also das ist ja irgendwie überall so, dass es im Endeffekt nach Alter, nach Geburtsjahr irgendwie sortiert wird und kategorisiert wird. Deshalb voll krass. Habe ich auch noch nie drüber nachgedacht an sich.
Ja.
Das ist schon crazy. Vor allem, wie du sagst, im Jugendalter ist ein Riesenunterschied, wenn jemand irgendwie 11 Monate älter ist als du. Das in 11 Monaten wachsen Leute teilweise richtig krass und auch viel stärker. Ja, ich meine, dieser Glückaspekt, da habe ich schon richtig oft drüber nachgedacht. Zum Beispiel, noch in einem noch größeren Kontext, dass wir den Sechser im Lotto gezogen haben in Bezug darauf, wo wir geboren sind.
Ja.
Ne, Deutschland als Geburtsland oder beziehungsweise, ich meine, viele sind vielleicht nicht unbedingt in Deutschland geboren, aber hatten dann die Chance, mal nach Deutschland zu kommen und hier zu leben. Das ist so krass Glück im Endeffekt oder gut gelaufen, wenn man so will, weil hier aufzuwachsen ist so viel einfacher und in Anführungszeichen besser, weil es einfach mehr Möglichkeiten und so gibt, als in anderen Ländern. Das ist ja, kann ja keiner abstreiten, aber das ist eine Sache, die viele, glaube ich, auch zum Beispiel total selbstverständlich nehmen, die dann hier aufgewachsen sind, weil sie nie darüber nachgedacht haben, dass es vielleicht in anderen Teilen der Welt ganz anders ist, aufzuwachsen und du dann nicht die Chance hast, überhaupt zur Schule zu gehen oder zu studieren oder irgendwie sowas. Also das ist tatsächlich ein Punkt, über den ich auch schon öfter nachgedacht habe, teilweise auch mit meiner Freundin schon drüber so ein bisschen philosophiert habe, weil das eigentlich so krass ist und wir darauf keinen Einfluss hatten.
Also komplett gar nicht.
Überhaupt nicht.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, das ist schon mal ein riesiger Glücksfaktor und dann im Umkehrschluss wieder, dass der Grund, weshalb wir viel mehr Möglichkeiten im Leben haben, zum Beispiel auch erfolgreich zu werden, in irgendeiner Weise. Von daher, dieser Aspekt Glück ist absolut nicht abzustreiten und das Leben besteht einfach aus zu großen Teilen aus Glück. Gleichzeitig bin ich aber jetzt mit Bezug auf die vorherigen Folgen schon auch der Überzeugung, dass man auch so ein bisschen sein Glück erarbeitet. Also es gibt zwei Arten von Glück letztendlich, wie sich so ein bisschen rausstellt. Es gibt einmal wirklich Glück, das man überhaupt nicht beeinflussen kann.
Ja.
Und dann gibt es Glück, das man beeinflussen kann. Mhm. Und die erste Art von Glück hast du gerade beschrieben, zum Bill Gates, der hatte einfach Glück, dass er auf der Schule ist, wo es einen Computer gab, weil das halt damals irgendwie war das die einzige Schule in Umkreis von 500 Kilometern, die einen Computer hatte.
Ja.
Aber dann wiederum war es ja nicht unbedingt Glück, dass Bill Gates jeden Tag daran gearbeitet hat und dann das Know-how hatte und die Möglichkeiten hatte, um daraus später Microsoft zu machen, in gewisser Weise. So, das heißt, die Ausgangssituation war Glück, aber dann der Rest war erarbeitet. Und ich glaube, so kann man das grundsätzlich betrachten, dass es einfach Aspekte im Leben gibt, die man nicht kontrollieren kann, die einfach Glück sind, aber dass man ausgehend davon schon auch sehr viel beeinflussen kann, beziehungsweise sich zumindest in die Situation bringen kann, wo man Glück hat. Mhm. Man kann jetzt nicht genau beeinflussen, wenn wir jetzt ein Beispiel von mir nehmen, ich kann jetzt nicht beeinflussen bei meinen Videos, welches irgendwie viral geht, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Aber ich kann jede Woche ein Video machen und vielleicht, vielleicht geht dann einfach ein Video davon viral.
Ja.
So, das ist dann nicht Glück, dass es viral gegangen ist, sondern ich habe halt seit Jahren jede Woche ein Video produziert, dann
irgendwann ist man hoffentlich
ist halt dann irgendwann in gewisser Weise noch in Zahlen schon so ein, je öfter man das macht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, wie du gerade gesagt hast.
Und ich finde dazu, dass man, wenn man halt hart arbeitet und so, also wie du gerade beschrieben hast, so sein, man fordert sein Glück auch so ein bisschen heraus dann irgendwie.
Ja.
Also ich finde, es ist nur fair, dass Leute, die auch viel dafür tun, vielleicht in dem Beispiel bei Bill Gates, das jetzt am Anfang so, der war vielleicht jung, hatte dann das Glück, klar, mit Computern in Kontakt zu kommen. Das reicht natürlich noch nicht, weil ich komme auch heute mit vielen Dingen in Kontakt und mache trotzdem nicht nachher, baue nicht ein Multimilliarden-Unternehmen auf. So. Aber es gibt ja auch auf dem Weg später mit 30, 40 Jahren Situationen, die glücklich sind, die man aber auch vielleicht dadurch irgendwie damit in Kontakt kommt, weil man in erster Linie hart gearbeitet hat und irgendwie sein Handwerk irgendwie geformt hat. Und dann finde ich es irgendwann nur fair, dass man quasi so hart für etwas arbeitet, da gibt es auch dieses Zitat irgendwie, wenn Vorbereitung Gelegenheit trifft.
Genau.
So when preparation meets opportunity.
Und das ist dann Glück in Anführungszeichen.
Und das ist dann Glück. Und natürlich ist es eine glückliche Fügung und gar keine Frage, allein, dass wir jetzt hier in diesem Land geboren sind, dass wir in Familien geboren sind, die uns irgendwie gut versorgt haben und all diese ganzen Dinge, das ist eine mega glückliche Fügung und es hätte uns extrem beschissen treffen können, hat es jetzt nicht. Deswegen sollten wir natürlich auch wieder dankbar für sein und dieses Privileg auch anerkennen so. Aber im Endeffekt, wie du beschrieben hast, was man daraus macht, ist dann immer auch eine Frage von seinem eigenen Willen, seiner eigenen Verantwortung. Ich kann mich auch darauf ausruhen. Ja, ich bin jetzt hier, so mache ich jetzt aber nicht viel draus. Ne? Mhm. Schaffe das Potenzial nicht aus. Und ich glaube, da geht es auch in dem Buch gar nicht so sehr darum, dass man dieses Thema so harte Arbeit und Eigenverantwortung dann so in den Hintergrund stellen soll. Aber ich fand es einfach mega interessant mal, manchmal fragt man sich ja gerade bei so sehr großen Persönlichkeiten, bei diesen Ausreißern, bei diesen Outliers, boah, wie haben die das eigentlich geschafft? Ne?
Ja.
Und auf dem Weg dahin gibt es dann doch immer viele Faktoren, die schon als Glück bezeichnet werden können, dass die zu dem Zeitpunkt in der Situation waren und dann vielleicht ein bisschen mehr gefördert worden sind. Und weißt du, das finde ich einfach nur spannend, dass man das auch mal so mit in diese, in diese Betrachtung nimmt.
In die Erfolgsgleichung.
In der Erfolgsgleichung, ja, das ist ein wichtiger Punkt.
Absolut. Nee, auch safe. Und ich glaube auch, was gleichzeitig bei so Erfolgs, wenn wir gerade darüber reden, wie Leute erfolgreich sind und warum die erfolgreich sind, ich glaube, dass, wenn man sich die Stories von Leuten anhört, ne, so von, keine Ahnung, Elon Musk oder ganz vielen erfolgreichen Leuten, ich glaube, ein guter Podcast dafür ist The Diary of a CEO, weil da die Gäste einfach sehr offen und transparent über ihre Vergangenheit reden und Sachen, die erlebt haben. Und da ist voll oft so ein Punkt, wo irgendwas Traumatisches passiert ist. So, in dem Moment denkt man wahrscheinlich, das war wahrscheinlich eine super schwierige Situation, super hart, super anstrengend oder auch richtig schwer damit umzugehen.
Ja.
Aber im Umkehrschluss hat das dazu geführt, dass dieses Trauma sie so angetrieben hat, keine Ahnung, weil die Angst hatten vor irgendwie jemals wieder so arm zu sein oder weil die es allen anderen beweisen wollten, weil sie damals irgendwie ausgeschlossen wurden oder irgendwie sowas.
Ja.
Ne? Und dann muss man ja eigentlich auch darüber nachdenken oder mit einbeziehen, dass so eine super schlechte Situation im Endeffekt Glück war. Weil nur dadurch kam dieser Punkt, wo die Person gesagt hat, ey, ich will das so nicht leben, ich muss was ändern. Und dann, natürlich haben die dann in der Regel überkompensiert, sodass die jetzt nicht einfach nur ein bisschen was gemacht haben und dann haben die was geschafft, so, sondern die haben dann plötzlich ein Multimilliarden-Unternehmen gebaut. Aber in gewisser Weise sind diese selbst so Traumata fast schon Glück, weil im Gegenteil dazu gibt es oder 99% der Menschen, oder in unserer Welt zumindest, in so Deutschland und Co., haben ein Leben, das niemals diesen Punkt erreicht, wo sie so unzufrieden sind, weil es immer noch okay ist. Es ist immer so, ja, es ist nicht geil, so mein Job ist nicht geil, aber ich kann ihn trotzdem machen, also ist jetzt auch nicht schlimm.
Es ist nie genug für richtig radikale Veränderungen.
Genau. Es ist trotzdem bequem, so ich verdiene gutes Geld, mit meinen Aufgaben kriege ich hin, so ich habe gute Kollegen, der Job ist jetzt nicht so das, was ich mir eigentlich vorgestellt habe oder wovon ich immer geträumt habe, aber ist halt so. So, und dass dann nie dieser Punkt kommt, wo die also so unzufrieden sind, dass die was verändern wollen. Ne? Und wie gesagt, ich glaube irgendwie, dass man diesen Punkt erreicht, fühlt sich in dem Moment an wie die schlimmste Situation ever. Aber rückblickend ist das irgendwie Glück.
Sehr interessant, weil Glück, wie du eigentlich beschrieben hast gerade, kann sich in sehr verschiedenen Gewändern quasi verkleiden.
Ja.
Das kann irgendwie kommen als die Katastrophe.
Ja.
Und rückblickend sagt man, bin ich dankbar dafür, dass ich diese Katastrophe erleben durfte quasi schon. Was aber in der eigentlichen Situation erstmal völlig absurd klingt. Ne?
Ja, safe.
Da habe ich letztens auch mit meiner Mutter drüber philosophiert, die ja schon was älter ist,
und auch viele
Situationen erlebt hat im Leben, wo man in der Situation dachte, warum? Ne?
Mhm.
Aber nachher erfährt man warum, weil es einen irgendwie so diesen Tritt in den Hintern gegeben hat, vielleicht Dinge mal zu verändern. Weil sonst, wenn man immer so dieses sehr lineare Leben lebt, dann hat man halt keine krassen Ausschwankungen und so.
Ja.
Aber das führt auch nicht dazu, dass man irgendwas machen muss, um vielleicht mal die Situation zu verändern.
Ja, genau, der Schmerz, also das ist auch so ein Konzept oder so ein Zitat oder so, der Schmerz, etwas zu verändern, muss letztendlich kleiner sein als der Schmerz in der aktuellen Situation.
Mhm.
So, wenn du in der Situation, in der du gerade bist, so unzufrieden bist, dass es einfacher ist, etwas zu verändern, dann wirst du was verändern.
Mhm.
So, wenn du zum Beispiel, ich hatte das damals, als ich war als Jugendlicher relativ übergewichtig, also ein bisschen
kräftig.
Fett. Ja, ich war fett. So, Punkt. Ne?
Sag's gut, das Bro, du warst kräftig.
Ich war schon fett. Nee, Spaß. Aber ich war auf jeden Fall dick. Und ich hatte einen Urlaub. Wir waren im Familienurlaub. Wir waren dann im Hotel und wir waren mit der Familie am Pool. Und das war so das Jugendalter, wo man auch sehr selbst unsicher im Zweifel ist und so sehr darauf achtet, wie man wahrgenommen wird. Wo in der Jugend versucht man sich noch irgendwie so eins zu sortieren, wenn man noch so ein bisschen lost ist. Ich habe mich in meinem Körper so unwohl gefühlt in diesem Urlaub, weil mir bewusst war, dass ich sehr dick war, dass ich nicht schwimmen gegangen bin und ich habe mich geschämt, mein T-Shirt auszuziehen.
Ja, krass.
Ne? Und ich habe in diesem Urlaub, ich war wirklich sehr, also das war auch, da habe ich das auch selber das erste Mal so richtig begriffen, wie unwohl ich mich fühle in diesem Urlaub. Und nach diesem Urlaub angemeldet im Fitnessstudio, direkt abgenommen, so, ne? Also nicht direkt, aber danach angefangen dann zu arbeiten, abzunehmen und es dann auch halt geschafft. Und
das war quasi dein Mini-Trauma, was dazu
geführt hat. Genau, absolut. Und das ist auch, dieses Trauma habe ich auch nicht mehr so krass natürlich, aber in gewisser Weise ist das irgendwo immer noch da, weil es mich halt antreibt, weiter Sport zu machen, damit ich nie wieder dahin komme.
Ja, ja.
Und das ist in gewisser Weise dann auch wieder Glück, im Vergleich zu anderen, die vielleicht jetzt einen anderen Stoffwechsel haben, ja, dass die niemals so dick werden. Mhm. So, weil wenn man dünn ist, ich meine, viele fühlen sich trotzdem auch damit dünn unwohl, aber dick ist, glaube ich, so im Vergleich so ein bisschen schlimmer. Mhm. Weißt du, ich weiß nicht, ob es also aus einer einfach subjektiv.
Der Fremdwahrnehmung auf jeden Fall.
Genau, genau. So. Ja. Ne, und deshalb habe ich halt in gewisser Weise wahrscheinlich irgendwo noch so ein kleines Trauma, das sagt, du willst nie wieder dahin kommen. Und deshalb ziehe ich meinen Sport in der Regel also langfristig immer durch. Mhm. Ich habe auch Phasen, wo ich es nicht schaffe und ein bisschen weniger und dann auch wieder ein bisschen zunehme. Aber langfristig komme ich immer wieder darauf zurück, weil ich weiß, wenn ich jetzt nicht mal langsam das hinkriege, lande ich wieder da, wo ich mich vor x Jahren im Urlaub so geschämt habe, nicht mal das T-Shirt auszuziehen, weißt du? Ja. Und wie gesagt, in gewisser Weise ist das ein Glück beziehungsweise ein Vorteil gegenüber anderen Menschen, die dann halt nicht diese Motivation, aber diesen Antrieb haben.
Ja, das ist ein sehr gutes Beispiel direkt aus deinem eigenen Leben, so, dass du es selbst erlebt hast schon.
Ja.
Also, Glück kann in verschiedensten Formen kommen und vielleicht sollte man es dann auch manchmal in der Situation annehmen, weil man weiß, in 10 Jahren oder auch schon im Jahr vielleicht blicke ich da ganz anders drauf zurück.
Ja.
Sehr spannend. Damit sind wir bei Thema 3, warum wir unsere dunkle Seite konfrontieren müssen. Auch da bei Themen, weil so ein bisschen drauf gekommen, ich bin auch ein bisschen inspiriert worden wieder durch ein, zwei Bücher und Zitate.
Ja.
Ein Buch, was ich jetzt schon länger in dem Schreibtisch liegen habe, wo ich ab und zu mal ein bisschen reingucke, ist Laws of Human Nature von Robert Greene. Der hat auch dieses 48 Gesetze der Macht geschrieben. Mhm. Und es geht so um menschliche Psychologie. Da sprechen wir auch öfter mal eigentlich drüber. Und er erzählt da immer so Geschichten und spricht in einer Regel davon oder einem Gesetz davon, warum es wichtig ist, seine dunkle Seite zu konfrontieren. Und was meint das eigentlich? Das meint, dass man, wenn man ganz ehrlich zu sich selbst ist, eigentlich so eine negative Seite hat. Sehr negative Charaktereigenschaften, die einen irgendwie ein bisschen unten halten, die im Zweifel sehr toxisch werden können. Schlimme Gedanken gegenüber sich selbst vielleicht, gegenüber anderen Leuten. Mhm. Ich glaube, da ist keiner von so richtig frei. Das ist bei jedem unterschiedlich und variiert. Ja. Aber es ist, und das argumentiert er dann im Buch, sehr wichtig, diese Seiten an sich zu verstehen, auch mal zu ergründen und die nicht zu unterdrücken. So, und es ging da, habe ich nochmal gestern Abend drin gelesen, um ein Beispiel, Richard Nixon, damals der US-amerikanische Präsident, der am Anfang nach außen hin immer sehr souverän wirkte und so weiter, aber aus der Kindheit sehr viele Probleme hatte, die er nie so richtig aufarbeitete, die im Endeffekt dann dazu führten, dass er nicht wiedergewählt wurde und so ein politischer, zu seinem politischen Misserfolg und auch so Ächtung ein bisschen geführt haben. Ich werde nicht näher darauf eingehen, aber es geht einfach um dieses Ding, dass man diese Probleme, die man hat, bei sich auch vielleicht erkennt, die oftmals aus der Kindheit auch kommen, dass man die wirklich ergründet und erst dann zu persönlichem Wachstum auch irgendwie kommen kann.
Ja.
Und nicht jeder hat nur eine gute Seite an sich. Manche haben sehr viele gute Dinge, aber wir haben auch alle eine böse Seite an uns. Und ich glaube, eine richtig gefährliche Sache, das habe ich aber mir selbst schon öfter entdeckt, egal ob es so kleine Eigenschaften sind, irgendwie zu prokrastinieren oder Leuten irgendwas Blödes zu wünschen, was mal so toxische Mini-Gedanken, was mal kommen kann. Mhm. Wenn man da nicht früh hinterguckt und irgendwie das auch anerkennt, dass es auch Teil davon ist von einem selbst, dann geht das so weit ins Unterbewusstsein, dass es einen am Ende so lenkt, weißt du?
Ja, ja.
Und dann kommt es an Stellen raus, wo man sich nicht wünscht, dass es rauskommt. So. Es geht in gewisser Weise darum, zu vermeiden, sich selbst zu täuschen. Also, dass man in erster Linie das erkennt, aber dann auch nicht irgendwie sagt, ja komm, ist nicht so schlimm oder sowas, sondern wirklich an diese Probleme geht. Und ich musste bei einem Ding, also da spricht er auch drüber, welche Maßnahmen man ergreifen kann, um das in den Griff zu bekommen, an einen coolen Moment denken aus unserem gemeinsamen Urlaub damals in Spanien.
Okay.
Da saßen wir mit zwei Kumpels weiß ja noch, am Strand, zwar in der Nähe von Malaga.
Ja, ja.
Und wir hatten irgendwie so ein, zwei Bierchen getrunken und saßen da so beim Sonnenuntergang. Das war sehr episch eigentlich.
Ja,
und wir hatten damals das war geil.
Das war so geil, ja.
Müssen wir auch mal machen, ich hätte auch Bock drauf.
Ja.
Aber es war auf jeden Fall so ein Moment, wo wir irgendwann, ich weiß gar nicht, wie wir dazu kamen, wie so ein filmreifes Gespräch irgendwie angefangen haben, wo es darum ging, wir waren zu viert, was wir von dem jeweils anderen, also wir sind so einmal rumgegangen, glaube ich, ne, gut finden, also positive Eigenschaften und, was noch viel, viel schlimmer war, negative Eigenschaften, was wir scheiße finden im anderen.
Ja. Darf ich, bevor du weiterredest, haben wir gerade drüber geredet, weil das hat unsere Freundschaft so krass gestärkt, dass wir alle ehrlich zueinander waren.
Ja.
Ne, dass wir ehrlich sagen konnten, was ist gut, was ist schlecht, und das war super wichtig, also es ist übel freundschaftsbildend.
Extrem. War auch super unangenehm, finde ich. Also nicht super unangenehm, es war schon, also gerade bei diesen negativen Dingen.
Ja, ja.
Weil es ist leichter, finde ich, bei einem guten Freund auch positive Dinge herauszustellen. Aber wir alle finden an uns selbst oftmals, aber auch an anderen Leuten, erkennen wir auch die dunkle Seite in Anführungszeichen. Ich meine jetzt aber nicht, dass wir irgendwie Massenmörder insgeheim sind. Es geht darum, Dinge, die einfach schlecht für einen sind, für andere dann sind, dass man die erkennt. Und wenn man das benennt, auch bei seinem Gegenüber, das finde ich nochmal ich weiß nicht, ob es wirklich schwieriger ist als bei sich selbst, aber ich fand es schon echt nicht leicht, weil
es ist schon,
du weißt schon, du beleidigst damit irgendwie auch die Person, ja, das Ego, du kritisierst sie halt. In dem Fall war es leichter, weil wir uns das selbst quasi uns dazu entschieden hatten und wir wollten in dem Fall kritisiert werden.
Ja.
In dem Moment, wo das aber kommt, merkst du schon so, unangenehm.
Emotionale Reaktion, genau. Haben wir eben drüber geredet.
Und das Interessante ist halt immer, dass man hat immer so eine Eigenwahrnehmung von sich,
ja,
und die ist komplett anders als die Fremdwahrnehmung. Und oftmals erfährt man das halt nicht so krass. Ne? Mhm. Also das kann jetzt so bei äußeren Dingen sein, wie wenn wir jetzt ein Video aufnehmen und wir gucken uns nachher an, denken so, ach krass, so wirklich, so ist meine Stimme, so scheiße klinge ich. Hat ja jeder von uns, wenn man sich hört.
Ja, ja.
Aber es kann auch bei so Charaktereigenschaften sein, wo man denkt, boah, ich bin doch eigentlich so und so. Und dann hört man auf einmal von dem Freund oder der Freundin, ja, du bist so und so. Und das ist auch ein Punkt, wo er auch in dem Buch drüber spricht, dass man sich Feedback einholen soll, gerade bezüglich dieser dunklen Seiten, die man hat. Und vielleicht, wenn ihr das auch mal machen wollt mit Freunden, das ist irgendwie eine unangenehme Sache, aber man wächst dadurch auf jeden Fall. Und wenn man das in einem vertrauten Rahmen macht, wo man auch wieder nicht das Gefühl hat, man darf jetzt wieder die Wahrheit wirklich sagen und das wirklich einfordert, dann stärkt das auch eine Freundschaft mega.
Voll. Also, ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr. Bei mir gibt es so ein Phänomen, dass ich mich leider, also Phänomen ist eigentlich noch positiv formuliert, dass ich mich leider gerade an Urlaube nicht sehr gut erinnern kann. Ich weiß nicht warum, das ist voll komisch, aber ich kann mich, also nach ein paar Jahren jetzt nicht, eine Woche später, aber...
wer bin ich?
Wo waren wir nochmal? Diese Situation, ich glaube, die werde ich auch niemals vergessen, weil das ist aus irgendeinem Grund, das war so prägend auch, also es war so interessant, wie du auch sagst, es war richtig so filmreif eigentlich, dass man da einfach mit guten Freunden sitzt und mal ganz ehrlich miteinander ist, ne? Und einfach konstruktiv kritisiert. Ich glaube auch, dass das, wie du halt sagst, dass man das viel zu selten hat und man da wirklich aktiv nachsuchen sollte. Und dass diese dunklen Seiten wirklich bei vielen Leuten so krass, also manchmal sind die auch so krass sichtbar von außen. Ja. Also die Art und Weise, wie Leute zum Beispiel auf Situationen reagieren oder auf Aussagen reagieren oder auf Menschen reagieren, zeigt voll oft so krass, dass da irgendwas viel tiefer sitzt, mit dem die sich noch nicht befasst haben oder womit die noch nicht abgeschlossen haben. Na, wenn jemand zum Beispiel eigentlich eher konstruktive Kritik gibt, ne, vielleicht jetzt nicht so wie bei uns so gefordert, sondern halt einfach von sich aus, aber es schon eigentlich offensichtlich ist, dass das konstruktiv ist und nicht böse gemeint ist.
Ja.
Aber jemand extrem defensiv reagiert und ne, sauer wird oder richtig emotional aufbrausend und so weiter, dann merkt man auch voll oft, dass diese Person oder kann man davon ausgehen, dass diese Person grundsätzlich in gewisser Weise unsicher ist oder man halt wirklich einen wunden Punkt getroffen hat. Ne? Und das wird sich zum Beispiel bei so einer Person niemals ändern, wenn die Person nicht selber realisiert, dass sie da einen wunden Punkt hat oder dass da etwas ist, womit man noch nicht abgeschlossen hat. Ich glaube auch deshalb ist dieses ganze Thema in Therapie gehen heutzutage glücklicherweise auch immer weniger so ein Tabuthema.
Ja, ja.
Weil, wie du sagst, jeder von uns hat irgendwas in seinem Leben, in seiner Kindheit, meistens in der Kindheit erlebt, das ganz tief in uns noch sitzt, dass nur so ein Trauma ist und das uns steuert, wenn wir nicht anfangen, dann das aufzuarbeiten. In gewisser Weise kann das, wie wir eben gesagt haben, gut sein, weil es, also in Anführungszeichen gut sein, weil es einen antreibt. Aber gleichzeitig, selbst wenn jemand so ein Trauma hat, dann ein super erfolgreiches Unternehmen aufbaut oder sonst was, diese Person wird niemals hundertprozentig glücklich sein, solange die dieses Trauma nicht aufarbeitet. Na? Und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wie gesagt, ich hab eben noch von meinem Beispiel so mit dem Übergewicht erzählt.
Ja.
Ich habe das aber aufgehört, ich habe das realisiert, deshalb kann ich auch problemlos darüber reden.
Ja.
Ich habe das gecheckt, habe auch verstanden, so dass das ein krasser Treiber für mich war, so in Bezug auf eine Veränderung.
Ja.
Ich möchte trotzdem niemals wieder dahin, aber es ist nicht mehr so, dass ich mich jetzt zum Beispiel grundsätzlich so extrem, also dass ich zum Beispiel so unsicher bin, ne, in meinem Körper. Und ich glaube, das ist übel wichtig, dass man diese dunklen Seiten adressiert, weil sie sonst einfach zu stark lenken, wie man ist und wie man denkt. Leute, die extrem viel zum Beispiel ins Gym gehen auf ihren Körper achten, da kann man, also manche Leute machen es wirklich nur aus Leidenschaft. Also ich sage nicht, dass jeder irgendwie ein Trauma hat.
Alles traumatisch, im Bodybuilder.
Eigentlich so,
traumatisierte
Bodybuilder. Ist echt so, kann man sich so vorstellen, als wären das alles so kleine Kinder, die da weinen. Und
wieder 200 Kilo Benchpress.
Ist echt so. Ja. Nee, aber so ist das natürlich nicht, aber also wenn jemand zum Beispiel extrem auf seinen Körper achtet, so auch so zum Beispiel auch sehr selbstverliebt ist, also vielleicht sieht die Person auch gut aus, weil sie gut durchtrainiert ist.
Ja.
Aber wenn jemand da zum Beispiel auch sehr viel Wert drauf legt und sich dadurch definiert, dann ist das eigentlich auch schon ein Anzeichen dafür, dass da eigentlich eine Unsicherheit überspielt wird.
Ja.
Ne, so psychologische Unsicherheit überspielt wird, irgendein Trauma oder ähnliches, und dass man das versucht, dadurch zu kompensieren. Die Konfrontation mit der dunklen Seite, mit Reaktionen, die man vielleicht manchmal hat,
ja,
von denen man merkt, hey, das irgendwie, das bin eigentlich nicht ich. Mhm. So in Streits oder so in Beziehungen, wo gibt es ja auch Leute, die sehr extrem emotional plötzlich werden, ne? Wo es gibt, also ich bin überhaupt nicht der Typ dafür, aber ich habe so aus, keine Ahnung, irgendwie so mitbekommen, dass es auch Leute gibt, die extrem krasse Streits haben in Beziehungen beispielsweise.
Ja,
aber ja, also, hätte ich auch gar keinen Bock
drauf. Nee, ich auch nicht.
Aber die Tatsache ist so ein klares Indiz dafür, dass diese Personen irgendwas haben, womit die nicht abgeschlossen haben. Also, dass die zum Beispiel Angst haben, dass die andere Person einen verlässt und deshalb extrem übertreiben, also dass sie es so zeigt, oder Vertrauensprobleme haben und deshalb immer kontrollieren wollen, was mit wem die Leute schreiben und sowas.
Hm,
ne?
Ja.
Also diese Art von Verhalten zeigen immer, dass da so eine dunkle Seite in einem lebt, mit der noch nicht abgeschlossen wurde. Und wenn man nicht damit abschließt, dann wird man, wie du sagst, immer davon gelenkt.
Genau, und ich glaube, was du gerade noch meintest am Ende, dass diese Personen sagen, oh, das bin doch nicht ich. Doch, ich glaube schon, das bist auch du. Und ich glaube, darum geht es auch genau. Wenn man erkennt, es ist nicht einfach nur irgendeine Stimme in meinem Kopf, die ist da, sondern es ist einfach Teil von einem selbst. Genauso wie die guten Eigenschaften haben wir auch schlechte Eigenschaften.
Absolut.
Die Frage ist dann, was macht man damit? Man wird sie auch, glaube ich, niemals da ganz von verabschieden können und so in Zahlen gesprochen, am Ende bin ich 100% gut und ich bin nur empathisch und ich bin ein toller Typ.
Ja.
Ist auch nicht wichtig, ist auch nicht gut so. Man muss auch, also das ist ein anderer Punkt, glaube ich, wenn man das psychologisch betrachtet, man muss auch so ein bisschen so diese dunkle Seite in sich behalten, weil wenn man die so integriert und positiv umwandelt, kann die auch ein guter Ansporn sein, gute Dinge zu bewegen in der Welt. Und man braucht auch mal die Fähigkeit, böse zu sein in gewissen Situationen. Also mit guten Intentionen, meine ich damit.
Ja.
Wenn man nur so ein Lamm ist und immer sagt, ja, alles ist gut, ich bin gut, dann ist man auch kein starker Mann, keine starke Frau.
Ja.
Man muss auch diese Fähigkeit behalten, die aber kontrolliert ist, also weil man sich dessen bewusst ist.
Mhm.
Und noch ein, zwei Aspekte dazu, ein interessantes Zitat noch ganz kurz, was dazu echt gut passt. Das war von einem Schweizer Psychiater, ich habe auch mal so ein Buch von gelesen, Carl Gustav Jung, und der hatte gesagt, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, also um das bildlich zu machen, kein Baum kann in den Himmel wachsen, es sei denn, seine Wurzeln reichen hinab zur Hölle. Klingt wieder sehr, sehr tief, aber es stimmt. Das ist genau das. Du musst integrieren, und erkennen und dann auch integrieren, dass deine Wurzeln irgendwo ganz tief da unten sind. Das sind böse Wurzeln vielleicht auch. Aber wenn man das nicht macht, dann kann ich auch niemals zu dem Potenzial kommen und auch, ich meine jetzt nicht nur erfolgreich sein, sondern auch gute Beziehungen führen und liebevolle Beziehungen führen und diesen ganzen Kram schaffen.
Und auch zufrieden sein mit sich zum Beispiel. Ne?
Genau.
Und gerade gesagt, dieses Selbstwahrnehmung zum Beispiel,
genau,
dass man irgendwann merkt, okay, ich bin genug, so wie ich bin.
Genau.
Ich muss mich jetzt nicht zwangsweise ändern. Ich kann natürlich Sport machen, um gesund zu sein, aber ich muss es nicht machen, um was wert zu sein.
Genau.
So nach dem Motto.
Und das ist der wichtigste Punkt am Ende, wo er auch mit aufhört, ist, dass das am Ende zu dieser Selbstachtung führt.
Mhm.
Vielleicht auch sogar Selbstliebe so ein bisschen wieder, weil du dann dich selbst auch nicht mehr so dafür hast, weil wenn du so unbewusst so Dinge hast, die du an dir selbst nicht magst, weißt du, aber eigentlich weiß man immer, die gibt's ja, dann hasst man ein Stück von sich auch irgendwie.
Ja.
Aber man kann auch diesen blöden Kackteil kann man auch lieben lernen, weil man es einfach anerkennt, es ist halt da oder es ist bei jedem da. Kein Mensch ist zu 100% gut, aber auch kein Mensch ist zu 100% böse.
Naja.
Aber diesen Teil gibt es und den kann man integrieren, damit kann man was Besseres machen.
Absolut. Ich glaube halt, und vielleicht ist es ein bisschen optimistisch gedacht, aber im Kern sind Menschen dann doch tendenziell immer gut. Oder haben so ein, tendieren eher zu dem Guten.
Mhm.
Aber es gibt halt einfach auch Menschen, die jetzt vielleicht dann von außen betrachtet einfach böse sind. Ne?
Das gibt es auch.
Genau. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nur, weil diese böse Seite überwiegt. Weil sie stärker ist als die gute. Aber eigentlich, wenn sie Möglichkeiten finden würden, daran zu arbeiten, dass sich das ganz schnell ändern könnte.
Ja.
Ne? Und das hört man ja auch von Leuten, die im Verlauf ihres Lebens sich charakterlich komplett gewandelt haben, weil sie bestimmte Erfahrungen gemacht haben und dadurch verstanden haben, wie sie selber ticken und wie sie damit umgehen und wer sie eigentlich sind.
Ja.
Und deshalb glaube ich, dass im Kern die meisten Menschen wirklich auch gut sind, aber es für manche schwieriger ist, diese dunkle Seite zu erkennen und dann auch mit der umzugehen. Und damit sind wir auch schon durch für Folge 9, Freunde. Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Falls es so ist, denkt dran, 5-Sterne-Bewertung dalassen. Wie gesagt, unser Podcast ist noch am Wachsen und wir arbeiten daran, dieses Jahr wirklich richtig krass durchzustarten. Deshalb die größte Unterstützung, die ihr uns dafür geben könnt, ist einfach nur kurz eine Bewertung dazulassen. Und ansonsten hören wir uns sehr, sehr bald und definitiv schneller als vorher.
Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Uns ist auch irgendwie wichtig, dass wir so eine kleine Community irgendwie auch schaffen hier mit dem Laute Gedanken Podcast. Und uns ist super wichtig, dass ihr, also ja, diese Sternebewertung ist uns auch sehr wichtig, damit wir wachsen können. Das ist wirklich so gemeint, damit uns irgendwie vielleicht mehr Leute auch hören. Aber wir sind auch sehr dankbar dafür, dass wir diese kleine Community bisher schon haben mit euch. Und es wäre super cool, wenn ihr uns auch gerne mehr Feedback gebt. Also einfach mal sagt, thematisch, gefällt euch das wirklich? Bleibt ihr bis zum Ende dran? Welche Teile davon findet ihr gut? Schreibt uns auch gerne sonst mal auf Instagram, Laute Gedanken Podcast. Heißt unsere Seite da mit noch wenigen Followern, aber einfach mal schreiben. Wir sind präsent, wir hören uns da auch die Sachen an und gucken uns die Sachen an, lesen sie durch.
Ja.
Und gerne könnt ihr auch mal Themenvorschläge abgeben, wenn euch da irgendwas in den Sinn kommt.
Genau, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin.
Macht's gut.
Ciao.
Ciao.